Ich habe für die Predigt am Anfang ein kleines Experiment vorbereitet. Wer von euch hält sich für sehr überzeugend? Irgendjemand, der sehr gut verkaufen kann? Niemand? Kein überzeugender Mensch hier? Irgendjemand, der gut so argumentieren kann, ein bisschen sprachlich gut unterwegs ist? Niemand? Wirklich? Gar niemand? Soll ich jetzt mit mir selber das Experiment machen? Sonst nehme ich einfach, ich suche einfach jemand aus. Wer ist denn? Wie sieht's aus mit Hamed? Hamed, komm mal kurz. Woo! So, Hamed, ganz einfache Aufgabe jetzt, geht auch ganz schnell. Du musst versuchen, mich davon zu überzeugen, mit ein paar Argumenten. Also wir spielen jetzt quasi ein Rollenspiel. Ich bin jetzt quasi einfach ich, aber ohne etwas zu ahnen. Du sprichst mich einfach im Foyer an und willst mich davon überzeugen, dir ein Eis auszugeben. Okay?
Ja.
Gut. Dann leg los.
Hi, alles gut?
Hi, Hamed. Schön, dich zu sehen.
Na, was machen?
Ich chill hier nur so ein bisschen.
Okay, wollen wir zusammen chillen?
Ja, gern, setz dich hin.
Ja, was hältst du, wenn wir ein Eis essen gehen?
Ein Eis essen?
Ja.
Ja, klar. Lädst du mich ein, oder wie?
Ich wollte fragen, ob du mich einlädst.
Ach, ich dich?
Ja. Okay. Kein Geld mit.
Aber warum soll ich das tun?
Weil wir Freunde sind?
Okay, na gut. Dann.
Freundschaft ist ein Nehmen und Geben und nächstes Mal lade ich dich dann ein.
Danke, okay, sehr gut. Hat er gut gemacht. Wer hätte ihm ein Eis jetzt gekauft? Oha, nicht so viele. Aber ich glaube, es war schon recht gut, also gut argumentiert. Aber ihr merkt wahrscheinlich, es ist manchmal gar nicht so einfach, jemanden von etwas zu überzeugen, was man möchte, dass diese Person tut. Klar, wenn es jetzt um eine Kugel Eis geht, dann ist es vielleicht noch relativ einfach. Es ist kein so großes Opfer für denjenigen. Aber je größer die Sache wird, um die man bittet, desto mehr muss man sich einfallen lassen, um den anderen zu überzeugen. Vielleicht könnt ihr euch erinnern als Kind, so ich glaube, jedes Kind oder fast jedes Kind kommt irgendwann an den Punkt, dass es ein Haustier haben will. Und dann ist immer die Frage, wie überzeuge ich meine Eltern? Und vielleicht erinnert ihr euch daran, man legt sich dann so im Kopf so Argumente zusammen, was könnte ich sagen, damit Papa oder Mama mir erlauben. Meistens ist es dann übrigens so, wenn ich mich richtig erinnere, dass einer der Elternteile sagt, ja, ich würde ja, aber Papa will nicht oder so. Ne? Also das, ich glaube im Nachhinein, das ist ein abgekatertes Spiel gewesen von meinen Eltern. Aber man muss sich da ganz schön ins Zeug legen. Und noch schwieriger wird es, wenn es um was wirklich Essentielles geht. Also vielleicht hattet ihr schon mal diese Situation, dass ihr jemanden um etwas bitten wolltet, was wirklich, wirklich wichtig war für euch und wo ihr aber wusstet, es wird nicht leicht, den davon zu überzeugen. Zum Beispiel stellt euch vor, ihr seid finanziell irgendwie in eine missliche Lage gekommen, ihr müsst irgendwie, keine Ahnung, ihr braucht auf jeden Fall dringend ein bisschen mehr Geld und dann müsst ihr zu eurem Chef gehen oder zu eurer Chefin und müsst die überzeugen, dass sie euch eine Gehaltserhöhung gibt. Ganz unangenehmes Gefühl irgendwie, ne? Oder ihr müsst zu eurem Lehrer, eurer Lehrerin geben und ihr wollt die unbedingt davon gehen und ihr wollt die unbedingt davon überzeugen, dass sie euch irgendwie am Freitag vor Schulschluss, vor den Sommerferien früher, dass sie euch da irgendwie freistellt, damit ihr auf eine Freizeit fahren könnt oder so. Ist immer ein unangenehmes Gefühl, wenn man so etwas ganz dringend von jemandem braucht. Und dann muss man sich ganz lange überlegen, wie mache ich das am besten? Und auch in der Bibel gibt es eine Geschichte, wo jemand sich die Worte schon so, seine Argumente schon im Kopf zusammenlegt. Ihr kennt vielleicht die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ein junger Mann, der lässt sich das Erbe von seinem Vater frühzeitig auszahlen, also noch zu Lebzeiten, und verprasst es dann irgendwo im Ausland, macht da wilde Partys und so weiter und hat dann nichts mehr übrig, kommt in eine ganz blöde Situation, muss irgendwie als Schweinehirte arbeiten Und in dieser Situation überlegt er sich dann auch schon so, wie überzeuge ich meinen Vater, dass ich wieder bei ihm einziehen darf oder dass ich da irgendwie wieder wohnen darf. Bei ihm war es irgendwie immer ganz gut, der hatte immer was zu essen. Wie überzeuge ich ihn? Und dann legt er sich schon im Kopf so seinen Satz zurecht. Vater, ich bin schuldig an dir geworden und an Gott. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht wert. Lass mich wenigstens als Arbeiter oder so als Diener bei dir bleiben. So diese Worte legt er sich in seinem Kopf zurecht. Und dann kommt er zu seinem Vater und sagt es dann. Und der Vater, überraschenderweise reagiert der Vater aber ganz anders, als er gedacht hatte, und freut sich total und nimmt ihn gleich sofort wieder als seinen Sohn bei sich auf. Aber das ist eine andere Geschichte, darum geht es heute gar nicht. Ich wollte es nur als Beispiel nehmen, dass wir uns oft gut überlegen müssen, wenn wir überzeugend sein wollen, wie argumentieren wir. Ich weiß gar nicht, habt ihr das in der Schule so Argumentationstraining oder so? Ich glaube, wir mussten das mal irgendwie machen. Man fängt mit dem schwächsten Argument an und arbeitet sich dann zum stärksten Argument vor. Irgendwie im Deutschunterricht hatten wir das, glaube ich, mal. Jedenfalls, also wir müssen uns das gut überlegen. Und es stellt sich ja als Christ auch die Frage, wie kann ich so beten, dass Gott mich erhört? Also wie kann ich vor Gott so argumentieren, dass Gott das tut, was ich gerne von ihm möchte? Jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Altmodisch formuliert, wie kann ich erhörlich beten? Erhörlich finde ich ein lustiges Wort. Also wie kann ich so beten, dass Gott mich erhört? Ja? Das ist eine ganz schön schwierige Frage. Also, dass er mich wirklich auch versteht. Früher gab es so Bücher, ich weiß gar nicht, ob ihr auch schon mal so ein Buch in der Hand hattet, da gab es Bücher richtig übers erhörliche Gebet. Also da gab es Bücher, da stand dann drin, wie betest du so und wie musst du so sein als Mensch, damit Gott dein Gebet auch richtig erhört. Und ich habe als Teenager, so habe ich mir mal so ein Buch also wirklich dann auch durchgelesen, und ich habe dann aber schnell gemerkt, also schon in den ersten zwei Kapiteln, also ich glaube, das wird bei mir nichts. Also ich glaube, ich werde niemals so sein, also es fing ja erstmal an mit, was muss ich für ein Mensch sein, ne? Und da stand dann Heiligung und ich muss irgendwie, also wenn man sehr heilig lebt, dann hört Gott auch eher drauf, was ich sage, so nach dem Motto. Und da habe ich das Buch erstmal wieder in die Ecke gelegt und mir war klar, ich lasse es lieber. Und das hat also nicht funktioniert. Aber ich glaube, jeder von uns hat so trotzdem so Vorstellungen in seinem Kopf, wie muss ich sein oder wie muss ich beten, damit Gott mich besser versteht, damit Gott mich eher hört oder eher das tut, was ich von ihm möchte. Manche haben dann so eine Strategie, die beten besonders laut, ja, oder besonders, also die haben so eine ganz kräftige Stimme und beten dann gerade so in Gruppengebeten, beten die sehr laut und haben dann vielleicht die Hoffnung, dass eher noch bis zu Gott vordringt, dieses Gebet. Manche, die beten mit besonders viel Eifer, so richtig mit, wie soll ich sagen, mit Emotionen, die fangen dann auch an zu weinen oder irgendwie brüllen auch zwischendrin, wie dieser eine Typ, erinnert ihr euch, dieses Video ging so ein bisschen viral, nachdem das mit Corona anfing, von diesem aus Amerika, diesem Prediger, der da irgendwie die Corona-Pandemie verdammen wollte und dann irgendwie gesagt hat, der hat so gepustet, ne? Der wollte die irgendwie wegpusten. So. Also hat auf jeden Fall, also er dachte, wenn er jetzt nur überzeugt genug quasi anbetet gegen Corona, dann wird das schon weggehen. Oder manche denken, wenn sie besonders lange beten, dass Gott sie dann eher erhört. Man versucht das Gleiche irgendwie 10-mal zu sagen. Das war so ein bisschen der Fall bei meiner Oma, vor allem dann immer, wenn leckeres Essen auf dem Tisch stand. Dann hat sie so 4 Minuten gebetet und ich konnte es nicht erwarten, dass es jetzt endlich vorbei ist, dieses Gebet. Also ich will damit nicht sagen, dass sie es nicht ernst gemeint hat, aber ich glaube, dass Gott es auch beim ersten Mal verstanden hätte, was sie sagen wollte. Und alle diese Arten zu beten scheinen ja auch nicht wirklich einen Unterschied zu machen darin, ob Gott uns erhört oder nicht. Also ich weiß nicht, ob ihr jemals die Erfahrung gemacht habt, dass wenn ihr lauter geschrien habt, dass Gott euch dann eher erhört habt. Er hat. Wahrscheinlich nicht. Also wir stellen immer wieder fest in unserem Leben, egal wie wir es formulieren, egal wie wir es anstellen, manche von unseren Gebeten werden erhört und manche eben nicht. Nichts, was wir irgendwie beeinflussen können, scheint einen Unterschied zu machen darin, wie wirksam unser Gebet ist. Und jetzt stellt sich ja die Frage, woran liegt es, dass unser Gebet manchmal wirksam ist und manchmal nicht? Wie können wir das beeinflussen? Liegt es vielleicht gar nicht an uns, liegt es vielleicht an Gott, ob unser Gebet wirksam ist oder nicht? Letztendlich liegt es ja sowieso an Gott. Also Gott kann ja entscheiden, ob er ein Gebet erhört oder nicht. Aber es kann ja auch nicht nur an Gottes Einstellung zu uns liegen, weil Gott ist ja keine Losmaschine. Er sagt ja nicht, okay, wenn Mina jetzt betet irgendwie für Weltfrieden, dann höre ich nicht drauf. Aber wenn Pia zum Beispiel betet, dann mache ich den Weltfrieden. Ja, also wir stellen ja auch immer wieder fest, es macht auch keinen Unterschied, ob jetzt der oder die oder die oder die betet. Und selbst wenn wir zu zehn beten, hört Gott unser Gebet meistens auch nicht eher, als wenn ich jetzt alleine dafür bete. Und selbst wenn 10 Millionen dafür beten. Das ist jetzt meine bisschen eine steile These, aber ihr vertragt es. Ihr seid ja heute gut drauf. Und es gibt, wie ihr vielleicht schon geahnt habt, wenn ihr öfter mich schon predigen gehört habt, eine Bibelstelle, die passt genau zu dieser Frage. Und Paulus schreibt in Römer 8, 26 bis 28, schreibt er, wir alle wissen nicht, wie wir richtig beten sollen. Und was? Wir alle wissen nicht, wie wir richtig beten sollen und was wir beten sollen. Das ist erstmal ein steiles Statement von Paulus. Gerade wenn man bedenkt, dass er im Römerbrief ja versucht, die Gemeinde in Rom davon zu überzeugen, dass er eigentlich ein guter Gemeindeleiter ist sozusagen. Also einer, für dessen Sache es sich lohnt, auch Missionsarbeit zu leisten und so. Also er versucht, sie von seiner Theologie zu überzeugen. Und dann schreibt er, wir alle wissen ja nicht, wie wir richtig beten sollen. Also wenn ich das von einem erwarten würde, dann von Paulus. Stellt euch mal vor, Olaf Scholz stellt sich morgen hin, Regierungsansprache, und sagt, ja, letztendlich, verehrte Damen und Herren, wissen wir ja alle nicht so richtig, wie man so ein Land regieren soll. Würde nicht besonders vertrauenserweckend. So wie Angela Merkel, als sie gesagt hat, das Internet ist doch für uns alle Neuland. Ja, das ist, wirkt nicht besonders vertrauenserweckend. Wenn die Personen, wo man denkt, die müssten es eigentlich wissen, die müssten sich eigentlich auskennen, sagen, ja, wir haben ja alle keine Ahnung. Und deshalb ist es erstmal ein bisschen schwierig. Aber wenn wir genauer drüber nachdenken, dann ist es das einzig Richtige, was Paulus schreiben kann. Denn Paulus beobachtet bei allen Christen überall, dass wir beten und unsere Gebete werden nicht erhört. Und es gibt kein Muster, kein Schema, nach dem wir beten können, damit Gott uns besser erhört. Es ist auch nicht so, dass Gott von einem immer die Gebete erhört und von einer anderen nie. Und genau dieser Tatsache trägt er Rechenschaft, wenn er schreibt, wir alle haben eigentlich keine Ahnung, wie wir beten sollen. Aber er schreibt dann noch weiter. Sondern der Geist selbst tritt für uns ein, mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er tritt für die Heiligen, also für die Christen, ein, wie Gott es will. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Also, jetzt lenkt Paulus unsere Aufmerksamkeit ganz woanders hin. Er sagt letztendlich, hat es überhaupt nichts, können wir mit unserer Art und Weise, wie wir etwas sagen, überhaupt nichts beeinflussen. Denn letztendlich haben wir immer einen Dolmetscher, der uns vor Gott übersetzt. Der Heilige Geist selbst, also Gott in uns selbst, tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Was heißt denn unaussprechliches Seufzen? Also als ich diesen Vers als erstes Mal als Teenager gelesen habe, da habe ich gedacht, um Himmels Willen, da muss es einem aber schlecht gehen. Wenn man die ganze Zeit irgendwie unaussprechlich seufzt. Also ist es jetzt nur was für traurige Menschen? Oder tut der Heilige Geist immer so, als wären wir irgendwie, wäre alles ganz schlimm irgendwie? Ich glaube, was Paulus eigentlich hiermit sagen will, ist, dass wir ja selber manchmal als Menschen gar nicht in der Lage sind, unsere Gefühle in Worte zu fassen. Ich lese gerade ein Buch für meine Seelsorgeausbildung, kann ich euch allen sehr empfehlen, das ABC der Gefühle. Hat es schon mal jemand gelesen? ABC der Gefühle. Ich, ehrlich gesagt, dachte ich am Anfang, das ist ein Witz. Ich dachte, warum brauche ich jetzt ein Buch über Gefühle? Gefühle sind ja einfach, jeder kennt Gefühle. Aber je mehr ich in diesem Buch lese, desto mehr merke ich, dass ich eigentlich überhaupt keine Ahnung habe von Gefühlen. Ich glaube, die meisten von uns, gerade wir Erwachsenen, wir sind sehr gefühlsblind. Wir sagen oft so, ich habe das Gefühl, das, aber dann kommt kein Gefühl. Also ich habe das Gefühl, du willst mich veralbern, ist kein Gefühl, sondern ist eine Interpretation. Das eigentliche Gefühl wäre irgendwie Ärger oder Enttäuschung oder so. Und selbst Enttäuschung ist schon eigentlich kein richtiges Gefühl, egal. Ganz schwieriges Thema, setzt euch damit auseinander. Wir sind gefühlsblind. Und je mehr ich darin lese, desto mehr verstehe ich auch, dass ich mich selber eigentlich gar nicht verstehe. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, vielleicht bin ich auch hier der Einzelfall, dann ist jetzt der Moment, wo ich mich oute. Ich habe nicht immer eine Ahnung, warum ich tue, was ich tue. Okay, gut. Wenn man mich kennt, würde man das gar nicht denken. Ich wirke sehr kontrolliert und organisiert. Aber ich glaube, es geht jedem so, dass wir manchmal etwas tun, was wir gar nicht von uns selber erwartet hätten. Ja, wir sind eigentlich gut drauf, dann passiert eine Kleinigkeit und plötzlich fangen wir an zu weinen. Wir sitzen im Auto, ein Lied geht im Radio an, plötzlich fließen die Tränen. Oder ich komme nach Hause, eigentlich hatte ich gute Laune, irgendwie meine... Nee, nicht meine Frau. Ich darf nicht, ich muss aufhören damit. Mein Hund hat irgendwas gemacht und ich bin auf 180. Dabei war es gar nicht so schlimm. Ja, also ihr kennt es wahrscheinlich. Manchmal gibt es so Sachen, oder man merkt gar nicht, dass man wütend ist. Ja, mein Sohn, der saß letztens neben mir im Auto, wir sind zum Kindergarten gefahren, auf einmal sagt er zu mir, Papa, irgendwie merke ich, dass ich gerade sehr wütend werde. Dann sage ich, was? Karl, warum? Ich kann es dir nicht sagen. Aber ich bin sehr wütend. Und das fand ich richtig faszinierend, weil das ist ein großer Schritt, erstmal wahrzunehmen, dass man wütend wird. Ja, bei mir, ich merke es wahrscheinlich meistens erst, wenn ich schon auf 180 bin. Und davor versuche ich das immer zu unterdrücken, weil ich das gelernt habe so. Und deshalb ist es so wichtig und deshalb ist es so gut, dass Paulus hier schreibt, der Geist bringt unsere Gefühle oder bringt unsere Anliegen mit unaussprechlichem Seufzen vor Gott. Weil Gott nicht da oben ist und irgendwie einen Dolmetscher bräuchte, um zu übersetzen, was wir sagen, sondern weil Gott auch in uns drin wohnt. Und daran möchte Paulus uns mit diesem Vers erinnern. Gott, der Allmächtige, der Schöpfer von Himmel und Erde, wohnt auch in unserem Herzen. Und wenn einer versteht, was in uns vorgeht, bevor wir selber wissen, was eigentlich mit uns los ist, dann dieser Gott, der uns geschaffen hat. Der uns besser kennt als jeder andere und besser kennt, als wir uns selbst kennen. Und was ist das für eine Erleichterung, wenn wir erkennen und wahrnehmen, dass es nicht von uns abhängt, ob Gott versteht, was wir ihm eigentlich sagen wollen. Ich will euch heute Morgen ermutigen, wenn ihr in eurem Kopf manchmal solche Barrieren habt, ja, wenn ihr das Gefühl habt, ihr betet und euer Gebet geht nur bis zur Decke und dann kommt es wieder zurück, dann lasst euch von diesem Bibelvers von Paulus ermutigen und lasst euch erinnern, dass Gott euch versteht, auch wenn ihr euch nicht mal selber versteht. Dass es nicht davon abhängt, ob ihr Gott mit guten Argumenten überzeugen könnt, dass ihr nicht mal überlegen müsst, was möchte Gott eigentlich gerne von mir hören. Ich glaube, ganz oft schränken wir unsere Gebete dadurch ein, dass wir schon vorüberlegen, was könnte eigentlich überhaupt Gottes Wille sein. Also ganz viele Gebete erlebe ich immer wieder, ich ertappe mich auch immer selber wieder dabei, sind so, ach Gott, mach doch bitte meine Schwester gesund, die hat schwere Grippe oder so. Aber wenn es dein Wille ist, dann lass sie noch eine Woche krank sein. Oder wenn es oder vielleicht nur 2 Tage oder vielleicht damit sie wenigstens nächste Woche zu dieser Freizeit kann oder so. Wir relativieren schon, weil wir überlegen, was könnte denn Gottes Wille sein hinter der ganzen Sache. Aber auf der anderen Seite müssen wir verstehen, wir werden niemals Gottes Willen verstehen. Manchmal nur nicht mal, wenn er schon direkt vor unseren Augen etwas tut. Also können wir auch nicht unsere Gebete immer so formulieren, dass Gott zufrieden ist und sagt, ja, genau das wollte ich eigentlich eh schon machen. Lasst uns von Paulus lernen, dass unsere Gebete nicht wirksam sind, weil wir sie wirksam formulieren, sondern dass sie wirksam sind, weil wir für Gott wichtig sind. Weil wir Gott am Herzen liegen und weil Gott nicht egal ist, was wir fühlen. Und dann ist auch die Antwort auf die Frage, warum erhört Gott manchmal die Gebete nicht, nicht die Antwort, du hast zu wenig gebetet, du hast zu wenig geglaubt, du hast dich zu wenig angestrengt, du hast dich zu wenig reingehängt, du hast irgendwas falsch gemacht und das war jetzt die Strafe Gottes, sondern dann ist die Antwort, wenn etwas nicht so kommt, wie wir es erbeten, dann ist es Gottes Wille, auch wenn es manchmal schwer ist, es so zu ertragen. Und deshalb schreibt Paulus hier am Ende diesen unfassbar herausfordernden und gleichzeitig tröstenden Satz, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und mit dieser Zusage will ich euch in die Woche quasi gehen lassen. Amen.